Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Straßenkinder e.V. ist eine Organisation, die sich für die Betreuung und Unterstützung von Straßenkindern und Jugendlichen einsetzt. Isabel Baumann wird uns heute mehr über die vielfältigen Arbeitsbereiche des Vereins erzählen. Darunter die schnelle Wiedereingliederung von Straßenkindern in die Gesellschaft, präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Straßenkindersituationen und die Förderung von Bildung und Integration, zum Beispiel durch das Kinder- und Jugendhaus Bolle oder ganz aktuell die Butze in Berlin. Wir freuen uns auf inspirierende Einblicke in die Arbeit dieser wichtigen Organisation und natürlich darüber, wie sie das Leben junger Menschen nachhaltig verbessert. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir hier über Straßenkinder e.V. zu sprechen. Wie viele Kinder leben denn in Deutschland eigentlich auf der Straße? Mir war das, bevor ich euch kennengelernt habe, gar nicht so bewusst und ich denke, das geht den Hörern und Hörerinnen ähnlich.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. 6.500 Minderjährige leben in Deutschland auf der Straße, sagt man. Das sind Schätzungen, die genaue Ziffer kann man nicht benennen, weil die sich eben nicht irgendwo registrieren. Aber es ist eine sehr hohe Zahl, das weiß man. Und wenn man die jungen Erwachsenen mit reinnimmt, die bis 26 auf der Straße leben oder wohnungslos sind, dann sind es bis 37.000 in Deutschland allein.
Boah, das ist eine richtig hohe Zahl. Wie kann das passieren, dass junge Leute so von dem Bild, was man normalerweise von jemandem hat, dass er halt in einer Wohnung lebt, abkommen und auf der Straße leben?
Also die Gründe, warum Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf der Straße landen, das sind wirklich ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht pauschal sagen. Es kann im Großen und Ganzen gesagt werden, dass da einfach meistens Probleme in der Familie sind oder Probleme in der einfach bisherigen Lebenssituation. Also viele Kinder und Jugendliche, die wir betreuen, die zu uns kommen, die haben Familienverhältnisse, die nicht einfach sind. Da sind vielleicht Suchtthematiken oder Suchtprobleme in der Familie. Da sind vielleicht auch Missbrauch und Gewalterfahrungen schon da, auch in der Familie, aber auch manchmal auch aus dem Bekanntenkreis. Also nicht immer nur in der Familie treten Probleme auf, die dazu führen, dass Kinder auf der Straße landen, sondern es kann auch sein, dass Mobbing in der Schule dazu führt, dass die Kinder sich nicht mehr wohlfühlen und abhauen oder ja auch ganz klassisch einfach der Weg, dass Kinder von vornherein vielleicht aus der Familie genommen werden oder ohne Eltern aufwachsen und dann schon im Jugendhilfesystem angedockt sind, aber dort auch schlechte Erfahrungen machen, zum Beispiel in der Wohnform, dass sie dort nicht klarkommen mit den anderen, die dort wohnen oder auch mit den Mitarbeitenden in den Wohnformen. Das sind wirklich ganz viele Probleme, die dazu führen, dass Kinder auf der Straße landen. Manche Eltern setzen leider auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene ab einem gewissen Alter einfach auf die Straße, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Genau. Also das ist wirklich harte Schicksale, denen wir da immer begegnen und die Gründe sind so unterschiedlich. Manche Kinder oder Jugendliche hauen dann einfach auch irgendwann ab. Also das haben wir vielleicht auch manchmal in den Corona-Zeiten erlebt, dass die Familiensituationen sich so verschärft haben, dass Jugendliche keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben und gesagt haben, es ist besser, ich schlage mich alleine durch, wie länger in dieser Familiensituation zu sein.
Genau. Schlimm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Verein zu gründen? Was war damals so euer ausschlaggebender Punkt, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt hier einen Verein gründen, wir müssen was tun, um den Straßenkindern zu helfen?
Angefangen hat alles schon in den 90ern, als die Thematik mit Straßenkindern, Straßenjugendlichen am Bahnhof Zoo so groß war. Also das kennt man vielleicht auch, dieses berühmte Buch mit Kinder vom Bahnhof Zoo. Damals hat sich unser jetziger Vorsitzender Eckhard Baumann ehrenamtlich engagiert und ist zu diesen Jugendlichen gegangen, hat Tee und Kekse verteilt, hat gefragt, wie er helfen kann. Und es hat sich dann Stück für Stück professionalisiert, die Arbeit ist weitergegangen, es sind einige Leute dazugekommen, es wurde Beratung angeboten und einfach weiterführende Hilfen. Und so ging es immer weiter, bis es im Jahr 2000 eben zur Vereinsgründung von Straßenkinder e.V. kam.
Mhm. Super, dann habt ihr ja schon eine richtig lange Geschichte, alle Achtung. Wie kommt ihr an die Kinder heran? Du hast jetzt gerade gesagt, euer Vereinsgründer ist sozusagen einfach hingegangen und hat Kekse verteilt, damals an die Kinder, die er am Bahnhof getroffen hat. Ich stelle mir das aber gar nicht so einfach vor, diese Kinder immer aufzuspüren und zu treffen. Wie funktioniert das heutzutage für euch?
Ja, also inzwischen würde ich sagen, greifen wir natürlich auf eine jahrelang bestehende Arbeit zurück und man kennt uns sozusagen. Also es ist einfach natürlich so, dass die obdachlosen Kinder und Jugendlichen sich zusammentun und dann man eben über Mundpropaganda davon erfährt, wo Hilfen sind. Aber natürlich machen wir noch mehr. Also wir haben eine Anlaufstelle in der Warschauer Straße hier in Berlin, wo Kinder kommen können und einfach, wir nennen das Wohnzimmer der Straße, einfach nur einen Ort finden, wo sie da sein können, wo sie duschen, Wäsche waschen können, Handy laden, Essen kriegen. Das ist ein Ort, wo sie hinkommen können und der einfach sehr bekannt ist inzwischen. Aber dann haben wir auch eine Essensausgabe mehrmals die Woche am Alexanderplatz und das ist ein Ort, wo wir viele Kinder und Jugendliche antreffen, weil es einfach an einem Platz ist, wo viele abhängen. Dann lernen die da uns kennen, wir fahren da immer mit unserem Bus hin, haben Essen dabei und fangen einfach an, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und dann machen wir auch aufsuchende Arbeit. Also wir gehen zu den Orten, wo wir wissen, dass Leute schlafen, in Parks im Sommer oder immer auch wieder in verlassenen Gebäuden oder einfach Orte, wo wir wissen, dass da Leute unterkommen. Da gehen wir hin, stellen uns vor und bieten unsere Hilfe an.
Mhm. Schön. Jetzt hast du ganz viel von Berlin erzählt. Ist das so euer Arbeitsschwerpunkt oder seid ihr mittlerweile in ganz Deutschland tätig?
Unser Schwerpunkt ist auf jeden Fall in Berlin, weil wir auch hier unsere Standorte haben, also unser Beratungsbüro, unsere Anlaufstelle, unsere Essensausgabe, auch unser Kinder- und Jugendhaus, unser Präventionsprojekt, das ist alles in Berlin. Dennoch würden wir sagen, dass wir auf jeden Fall unseren Wirkungskreis weit darüber hinaus haben, weil eben die Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, die kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Also es ist einfach oft so, wenn Kinder wo weglaufen, wenn sie vor die Tür gesetzt werden, aus verschiedensten Gründen einfach da landen, wo sie landen, dann bleiben die oft nicht in ihrem Dorf oder so, sondern die kommen in die großen Städte. Es ist nicht nur Berlin, aber es ist eben viel auch Berlin. Hier ist auch die Szene. Manche wollen ja auch untertauchen, die wollen auch erstmal nicht gefunden werden und dann kommen die eben in die großen Städte. Deswegen treffen wir hier viele an, die wirklich aus Süddeutschland, aus Westdeutschland, überall herkommen und eben hier leben. Mhm. Gleichzeitig ist es auch so, dass die eben also sehr mobil sind. Das ist eine sehr mobile Gruppe, mit der wir arbeiten. Die sind dann mal hier, dann sind sie mal 3 Wochen weg. Dann reisen sie vielleicht auch mal nach Spanien, weil sie dort sich irgendwas erhoffen und kommen zurück. Also das ist keine Gruppe, die lange an einem Ort ist meistens.
Okay. Du hast es gerade eben erwähnt, manche Jugendliche oder Kinder wollen ja auch ganz gerne untertauchen. Also die wollen ja nicht gefunden werden. Wie ist denn eigentlich die rechtliche Lage bei dem Ganzen? Also ich denke auch immer so, wenn ich jetzt ein Kind alleine irgendwo nachts um 2 am Bahnhof sitzen sehen würde, würde ich ja wahrscheinlich auch versuchen, das Kind zur Polizei zu bringen oder die Polizei zu rufen. Wie ist die rechtliche Lage? Und seid ihr da dann eine Grauzone, dass ihr euch um diese Kinder kümmern dürft?
Wir bewegen uns auf jeden Fall immer wieder in der Grauzone, gerade wenn es um Minderjährige geht, weil da oftmals eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, wenn Kinder auf der Straße leben. Jedes minderjährige Kind sollte ja eigentlich irgendwo in einem sicheren Wohnort unterkommen können. Und das ist natürlich auch der Anspruch. Und wir haben ein Jugendhilfesystem in Deutschland, an das man sich wenden kann, an Kindernotdienste zum Beispiel oder eben auch die Jugendämter, die natürlich klar in der Verantwortung sind, Kinder unterzubringen, wenn sie zum Beispiel eben keine Familie haben oder es aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, dass das Kind in der Familie lebt. Wir müssen aber auch leider dazu sagen, dass die Situation einfach die ist, dass oftmals das System schon überlastet ist. Und gerade in Städten wie Berlin, das oftmals einfach nicht geschafft wird, dass genau in jeder Notlage direkt die Hilfe da ist. Und dass eben auch Wohnplätze oft Mangelware sind, also auch für Minderjährige. Und dass da oftmals einfach Prozesse auch sehr lange dauern, was einfach oftmals zu lange ist in einer Notsituation oder in Situationen, wo vielleicht auch Jugendliche eh schon enttäuscht sind auch vom System und die dann einfach keine Geduld haben oder nicht die Kraft, irgendwie mehrere Wochen da einen Prozess zu durchlaufen, um eine geeignete Wohnform zu finden. Also da ist auch viel Enttäuschung und Frustration vom System dabei, gerade eben bei jungen Erwachsenen, die vielleicht das auch schon erlebt haben, dass es oftmals halt eigentlich die Hilfe gibt, aber sie es trotzdem nicht schaffen, sich die zu holen aus verschiedenen Gründen, weil einfach auch behördliche, bürokratische Hürden da sind, die sie oftmals alleine auch nicht nehmen können.
Hm. Ja. Habt ihr da starke Partner an eurer Seite, mit denen ihr zusammenarbeitet? Und im Hintergrund schwebt so ein bisschen meine Frage mit, wie finanziert ihr euch? Geht das alles über Vereinsspenden, die ihr sammelt?
Ja, wir finanzieren uns tatsächlich fast vollständig aus Spenden.
Cool.
Spenden, die von Stiftungen kommen, von Unternehmen, die uns unterstützen, aber auch von Privatpersonen. Das ist ein bunter Mix, echt von Leuten, die unsere Arbeit gut finden, die es wichtig finden, dass man diesen ja nicht gesehenen Kindern und Jugendlichen hilft und unterstützt. Wir kriegen auch staatliche Unterstützung und Zuwendungen, aber die sind ein geringer Anteil, sag ich mal, daran und nicht der Großteil daran, dass unsere Arbeit finanziert werden kann. Also genau, der Großteil, der finanziert sich wirklich aus privaten Spenden. Und da sind wir natürlich sehr dankbar über jeden oder jedes Unternehmen, jede Stiftung, jede Privatperson, die uns schon lange unterstützt, so seit kurzem. Aber unsere Arbeit wächst und da brauchen wir auf jeden Fall auch immer weiter Unterstützer, immer weiter Leute, damit die Arbeit stattfinden kann.
Super, schön, dass das so gut klappt bisher. Du hattest, oder ich hatte schon in der Einleitung, die beiden Jugendkinderhäuser angesprochen, so habe ich es jetzt verstanden, Bolle und Butze. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen jetzt so in eure Arbeit mit reinnehmen. Was passiert dort vor Ort und was passiert mit Jugendlichen oder Kindern, die auf der Straße leben und die bei euch um Rat oder auch um Hilfe suchen?
Also, was jetzt noch nicht zu unseren Kindern und Jugendhäusern passt oder gehört, ist unsere Straßensozialarbeit. Die würde ich voranstellen, weil das ist unsere Hauptarbeit, die sich eben um obdachlose, wohnungslose Kinder und Jugendliche kümmert. Dazu gehört eben unsere Anlaufstelle an der Warschauer Straße hier in Berlin. Das ist genau ein Ort, wo die hinkommen können, der täglich geöffnet hat, Montag bis Freitag, wo wir andocken an die Kinder und Jugendlichen, wo wir feste Ansprechpartner haben, die an ihrer Seite sind. Das ist uns ganz wichtig, unser beziehungsorientierter Ansatz, dass wir echt sagen, wir sind da für die, wir hören ihnen zu bei all ihren Problemen, aber vielleicht auch will erst mal jemand da sein und gar nicht erzählen von sich, sondern einfach nur da sein und abhängen und sein Handy laden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist unsere Anlaufstelle. Und dann haben wir ein Beratungsbüro eben für die, die sagen, ich will jetzt was verändern, es muss sich was ändern in meinem Leben. Dann bieten wir wirklich Beratung an und gehen Schritt für Schritt den Weg, den es ganz individuell braucht für jeden Einzelnen. Also wir gehen zu Behörden, oftmals ist der erste Schritt wieder einen Perso zu beantragen, weil er oftmals verloren ist oder wieder ja die Krankenkasse zu reaktivieren, die oftmals irgendwie da noch ist, aber vielleicht gerade nicht so ja vorhanden ist, weil auch die Krankenkassenkarte zum Beispiel fehlt. Alles solche Dinge oder irgendwelche finanzielle Unterstützung dann auch bei den Älteren Kontakt mit dem Jobcenter aufnehmen. Und dann geht es echt darum bei der Beratung, dass wir Wege finden, also dass wir überlegen, was könnte der Weg sein? Ist eine Ausbildung dran? Muss man erst vielleicht einen Schulabschluss nachholen? Manchmal ist natürlich auch eine Therapie der erste Schritt oder dann eben eine Wohnform zu finden. Das alles passiert bei der Beratung. Und dann haben wir, wie gesagt, unsere Erstausgabe am Alexanderplatz und auch suchende Arbeit und viele kreative, sportliche, andere Angebote, die helfen sollen, dass die Kinder und Jugendlichen aktiviert werden wieder in ihrem Leben, dass sie wieder merken, sie können was tun, sie haben Talente, sie haben Fähigkeiten, dass man sie wieder motiviert, einfach was zu machen und was aus ihrem Leben zu machen und sie darin stärkt auch. Das ist, was wir tun in der Straßensozialarbeit. Und was eben bald dazukommen wird, was uns riesig freut, ist unser Straßenkinderhaus Butze. Das ist noch nicht da, das ist aktuell im Bau. Aktuell stehen die Wände des Erdgeschosses, wurden jetzt in diesem Monat oder im vergangenen Monat wurden die jetzt fertiggestellt. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, dass das Haus ungefähr Ende 25, Anfang 26 in Betrieb geht. Und was uns riesig freut, ist, was eben dazu kommt, was wir bisher noch nicht haben, ist, dass wir in diesem Straßenkinderhaus Putze Wohnplätze haben werden.
Toll.
Das heißt, wir werden Notübernachtungsstellen haben, verschiedene. Wir werden so ein sogenanntes Übergangswohnen haben, wo die dann unterkommen können, während man einen Prozess durchläuft mit einer Behörde, dass sie einfach dort erstmal für ein paar Wochen unterkommen können, erstmal sicher sind, sich keine Gedanken um ihren Schlafplatz machen müssen oder wo ihre Kleidung ist oder um ihr Essen. Und dann haben wir auch noch so ein paar Mikro-Apartments in der Butze geplant, in denen dann Leute wohnen können, die eigentlich schon den Schritt geschafft haben weg von der Straße, die aber vielleicht noch unsicher sind, sich jetzt wirklich ganz alleine rauszuwagen, eine eigene Wohnung zu haben. Das sind dann Apartments, wo die noch wohnen können, wo unsere Ansprechpartner einfach im Haus noch direkt vor Ort sind, wo bei Problemen, wenn die wieder kommen, man einfach direkt wieder hingehen kann. Das ist so das Konzept, was im Straßenkinderhaus dann da sein wird, ein sehr ganzheitliches Konzept. Das Straßenkinderhaus ist auch ein Modellprojekt in Deutschland, also wir kennen bundesweit kein anderes Projekt, das bisher so einen Ansatz hat. Hinzu kommt nämlich eben da so zu den Wohnplätzen und sowas, die es da geben wird, einfach auch ganz viele kreative und aktivierende Angebote, sportliche, musikalische dort vor Ort haben werden. Also ein Theaterraum, ein Sportraum. Es soll dann ja verschiedene musikalische Dinge dort passieren. Also einfach ein ganzheitliches Konzept, wo man die Jugendlichen mit reinnimmt und ihnen einfach Mut macht, wieder ans Leben ranzugehen, sie selbstständig macht, sie stärkt und ermutigt. Das soll im Straßengehaus Putz passieren. Und unser Präventionsprojekt, das Kinder- und Jugendhaus-Borle, das existiert schon. Das gibt es seit 2010, genau. Das ist in Berlin-Marzahn. Und das ist so ein anderer Arbeitsbereich. Da arbeiten wir mit Kids, die eine Familie haben. Das sind Kinder, die einfach aus Marzahn kommen, die hier wohnen, auch mit ihren Familien. Und wo andere Probleme da sind. Die kommen eben aus, oftmals nicht nur, aber oftmals aus Familien, die einfach schwach sind, wo die Strukturen nicht ganz vorhanden sind, viele alleinerziehende Väter oder Mütter, wo dann die Eltern einfach den ganzen Tag arbeiten müssen, die Kinder viel alleine sind, vielleicht auch in sehr begrenztem Wohnraum mit Geschwistern unterkommen. Und das sind einfach Kids, die wir von Beginn auf, also unser Kinder- und Jugendhaus, wir haben da Kids ab sechs Jahren, also die wollen wir einfach von Beginn auf stärken in ihrem Selbstwert, in ihrer Identität, wollen die mit reinnehmen, helfen denen bei ihren Hausaufgaben, machen viel Bildungsangebote mit denen, dass sie Perspektiven für ihr Leben haben und Zukunftschancen haben und erkennen, dass sie gar nicht sozusagen auf der Straße landen. Das ist so der Gedanke hinter Borle. Einfach ein ganz buntes Freizeit- und Bildungsprogramm, das wir hier machen mit den Kids. Ja, dass die eigenständige Wege gehen können von vornherein. Ja, das ist, was in Borle, bei Borle passiert.
Super. Also man merkt schon, dass ihr ein etablierter Verein seid und euch da schon sehr breit und toll aufgestellt habt. Richtig klasse, was du da so erzählst über eure Arbeit. Jetzt haben wir schon einige eurer Arbeitsbereiche erwähnt, aber es gibt noch einen weiteren Arbeitsbereich. Ihr engagiert euch nämlich auch in der Ukraine. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, Isabel.
Ja, super gerne. Und zwar haben wir schon vor Beginn des Krieges ein Kinder- und Jugendhaus in der Ukraine, in Znamyanka, mit aufgebaut, mit Partnern vor Ort. Das besteht schon seit vielen Jahren. Und haben deswegen auch schon langjährige gute Kontakte in die Ukraine, die wir pflegen. Seit dem Krieg haben wir angefangen, dort Nothilfemaßnahmen zu leisten. Wir haben Busse mit Medizin runtergeschickt. Wir haben Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt, Essen ausgegeben und ganz unterschiedlich geholfen den Leuten, die dort einfach Not leiden und denen es an allem fehlt. Und wir haben jetzt vor allem im letzten Jahr angefangen, unsere Arbeit für Kinder und Jugendliche dort auszubauen und haben Kids Clubs gegründet in zwischen sechs verschiedenen Städten in der Ukraine, auch teilweise relativ nah an der Frontlinie haben wir Kids Clubs, wo Kinder hinkommen können, im Winter sich aufwärmen können, Essen bekommen, aber vor allem ist der Fokus da auch, dass sie einfach kindgerecht aufwachsen ein Stück weit sollen, dass es ein Schutzraum für sie ist, wo sie einfach mal Kind sein können, wo sie spielen können, mal ausgelassen sein können und für ein paar Stunden den Krieg vergessen können. Das ist uns super wichtig. Und wie gesagt, das passiert alles mit den Partnern vor Ort, die natürlich die Einblicke dort haben, die Kinder, die Situation ganz genau kennen. Und da ist es uns super wichtig, da ein Zeichen zu setzen, dass diese Kids nicht vergessen sind und dass ihnen in ihrer Not jetzt auch geholfen wird, Hoffnung geschenkt wird, Perspektiven auch gezeigt werden. Ja.
Schön. Ich weiß nicht, ob du meine Folge 225 des Weltverbesserer-Podcasts gehört hast, relativ neue Folge. Da habe ich mit der Organisation War Child gesprochen. Eventuell ist es ja auch eine ganz gute Idee, dass ihr da als Organisation ein bisschen zusammenarbeitet und euch gegenseitig praktisch unter die Arme greift, oder?
Also auf jeden Fall. Ich muss zugeben, ich habe die Folge noch nicht gehört, aber werde ich mir auf jeden Fall jetzt anhören. Und dann ist es auf jeden Fall eine Option, dass wir da mal miteinander ins Gespräch gehen. Natürlich wird da immer dankbar über gute Kontakte und Leute, die sich auch einsetzen, weil es natürlich super wertvoll ist, wenn man da irgendwie Synergieeffekte schaffen kann. Ja.
Ich werde dich mal mit dem Dirk, mit dem ich das Interview geführt habe, connecten. Ich denke, da kann bestimmt ein bisschen Zusammenarbeit entstehen zwischen euch.
Super, sehr gerne.
Wie ist denn eigentlich deine persönliche Motivation, bei Straßenkinder e.V. zu arbeiten und dich in diesem Feld zu engagieren? Hattest du auch schon mal die Situation, dass du dich irgendwann in deiner Familie unwohl gefühlt hast? Oder gibt es da irgendeine Motivation, über die man reden kann? Oder ist das jetzt eine doofe Frage?
Es ist keine doofe Frage. Gott sei Dank bin ich in einer sehr guten Familie groß geworden und hatte noch nie das Gefühl, dass ich da jetzt abhauen möchte oder raus möchte. Aber ich glaube, es hat mich schon immer bewegt, seit ich auch in Berlin lebe, jetzt schon bald 9 Jahre, dass man einfach merkt, hier leben viele Leute, denen es nicht so gut geht wie mir und die vielleicht auch nicht so gut aufgewachsen sind. Und es ist ja in mir dann der Wunsch aufgekommen, ich habe eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und wollte eigentlich in eine andere Richtung gehen, aber in mir kam dann irgendwann der Wunsch auf, dass ich auch meine Arbeit, dass ich mit meiner Arbeit auch dazu beitragen will, dass es Menschen besser geht am Ende des Tages, und hatte dann das Glück, hier zu landen bei Straßenkind e.V. und merke, dass mir das total viel Sinn gibt, hier zu sein und mitzuwirken, dass eben gerade in der Randgruppe unserer Gesellschaft gesehen wird und dass ihnen geholfen wird. Ja.
Mhm. Toll, klasse, dass du das machst. Was würdest du aktuell als eure größte Herausforderung bezeichnen?
Also natürlich steht unsere Finanzierung jedes Jahr aufs Neue da. Wir haben ungefähr einen Etat von 2 Millionen pro Jahr, die wir brauchen für unsere Arbeit, um sie gut machen zu können und um den jugendlichen Kindern helfen zu können. Das heißt, die Finanzierung, genau, die steht jedes Jahr aufs Neue aus. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, weil immer weiter Leute einfach gefunden werden müssen, die uns unterstützen. Also wir haben natürlich nicht immer nur Leute, die sagen, wir unterstützen euch jetzt jedes Jahr, sondern es gibt auch Leute, die unterstützen uns einmalig. Und das ist immer wunderbar, aber man muss eben jedes Jahr aufs Neue gucken, dass diese Leute da sind. Das heißt, wir müssen weiter auf unsere Arbeit aufmerksam machen, auf die Situation der Jugendlichen, eben auch zeigen, warum es nötig ist, dass es Arbeiten für uns gibt. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die da ist und die auch weitergehen wird. Jetzt gerade eben mit dem Straßenkinderhaus Putze, wenn das dann in Betrieb geht, brauchen wir nochmal circa 3 Millionen mehr wahrscheinlich pro Jahr. Das heißt, es wird weitergehen, diese Herausforderung, dass unsere Arbeit finanziert ist und dass es genug Leute gibt, die es wichtig finden, was wir machen. Und jetzt ganz konkret in unserer Straßensozialarbeit ist auch einfach eine große Herausforderung, gerade in unserer Arbeit mit den wohnungslosen Kindern und Jugendlichen, das Thema Wohnraum. Mhm. Wohnraum in Berlin ist ja knapp, es schärft sich ja immer mehr die Thematik. Und das merken wir natürlich auch, wenn wir dann eben auf der Suche sind nach Einzelwohnungen oder verschiedenen Formen, wie man Kinder und Jugendliche unterbringt oder junge Erwachsene, merken wir natürlich, dass es ein Riesenthema ist, das sich verschärft und wo es immer schwieriger wird, eben passende, geeignete Wohnraum zu finden, der eben auch bezahlbar ist. Ne? Das ist ja ein Riesenthema, nicht nur für unsere Zielgruppe, aber eben gerade auch für die. Also das sind so 2 Themen, würde ich sagen, mit denen wir uns gerade beschäftigen.
Habt ihr eine Vision in eurem Verein, auf die ihr so zuarbeitet?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ja ganz pauschal sagen, unsere Vision ist, dass Kinder und Jugendliche schnellstmöglich von der Straße geholt werden, dass sie gar nicht erst dort landen und dass wir eben unser Möglichstes tun mit einem ganz umfassenden Konzept, um ihnen da bestmöglich zu helfen. Also einer unserer Leitsätze ist, dass wir auch eine 2., 3., 4. Chance geben im Leben. Okay. Das ist oft auch ein Thema, weil die Kinder und Jugendlichen halt es oftmals nicht beim ersten Anlauf schaffen, weg von der Straße zu kommen. Dann kommt dann irgendwas dazwischen, dann passiert irgendwas und plötzlich verpassen sie den Termin bei der Behörde und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und wir haben das als eines unserer Leitthemen eben, dass wir nicht nach dem 2. Mal sagen, jetzt hast du schon wieder den Termin verpasst, jetzt ist es vorbei, such dir oder versuch es alleine, sondern dass wir einfach weiter da sind. Wir sagen, hey, das ist blöd und lass uns da gucken, dass wir das verändern, aber wir geben trotzdem die 3. Chance und die 4. Chance, eben die Chance, die es braucht oftmals bei ihnen. Sie haben das vielleicht auch oft noch nicht so erlebt in ihrem Leben. Also ich glaube, oftmals haben sie leider schlechte Erfahrungen gemacht, auch mit Leuten, die dann gesagt haben, sie helfen. Und dann, wenn es aber irgendwie zu anstrengend, zu kompliziert oder zu lange gedauert hat, dann waren die Leute weg. Oder eben auch gerade in unserem bürokratischen System, das halt dann oftmals doch nicht super geduldig ist oder einfach da auch Konsequenzen dahinter sind, wollen wir, haben wir den Anspruch, die zu sein, die als feste Ansprechpartner echt erstmal bedingungslos da auch da sind für sie und auch sagen, hey, du kannst uns glauben, dass wir da bleiben. So, wir bleiben da, auch wenn es jetzt erstmal länger dauert oder so. Wir haben da erstmal auch keine Bedingungen an die Jugendlichen. Irgendwie, wir sagen ja nicht, in 3 Monaten musst du jetzt weg sein, sonst kümmern wir dich nicht mehr um dich, sondern wir geben die nächste Chance, die es braucht. Das ist auch eins unserer, ja, unserer Leitsätze sozusagen. Mhm. Und unser Motto ist Hoffnung. Das ist auch noch so einer der Sätze, den wir gerne sagen, weil er stimmt. Wir merken, dass unsere Arbeit wirkt. Also wir schaffen es pro Jahr ungefähr 50 Jugendliche, Kinder und Jugendliche nachhaltig von der Straße zu holen. Also sie schaffen es mit unserer Hilfe. Und wir merken einfach dadurch, dass wir da was helfen können, es funktioniert. Und deswegen sagen wir uns auch das immer, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es oftmals lange Prozesse sind, es funktioniert. Genau. Ja.
Toll. Du hattest vorhin irgendwas gesagt, bis 27 gelten bei euch eigentlich Straßenkinder als Straßenkinder. Kann man das so festlegen als Altersgrenze? Ich kann mir das ganz schön schwer vorstellen, aber wobei die Altersgrenze ja auch schon relativ hoch gesteckt ist, oder?
Genau, wir betreuen bis einschließlich 26, also bis zum 27. Lebensjahr, weil so lange das Kinder- und Jugendhilfegesetz gilt.
Ah, okay.
Da richten wir uns sozusagen danach und sagen, so lange kann man nämlich eben auch Leistungen oder Anforderungen an in dieses Gesetz sozusagen oder daran stellen. Und ab da ist es dann eben, da ist man dann wirklich endgültig. Das ist so eine Grenze, wo man dann endgültig zu auch vielen Erwachsenenformen sozusagen zählt. Und deswegen ist es auch so für uns die Grenze, die wir uns gesetzt haben, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen bewusst für die junge Generation da sein. Natürlich haben auch die Älteren noch Nöte und Probleme, aber wir wollten unseren Fokus bewusst auf eben diese jungen Leute setzen. Viele, die zu uns kommen, die sind zwischen 15 und 22. Also wirklich gerade auch um das Erwachsenwerden herum, wo viele Themen aufkommen, wo viele Probleme sind. Das ist unsere Hauptgruppe, mit denen wir arbeiten.
Mhm. Ja, das ist ja auch ein nicht ganz einfaches Alter. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Gut, liebe Isabel, ich frage eigentlich immer nach einer besonders schönen oder besonders herzerwärmenden Geschichte. Also eine Geschichte, die dir sehr in Erinnerung geblieben ist jetzt bei deiner Arbeit für die Straßenkinder, die du gerne mit uns teilen möchtest. Hast du da was für uns auf Lager?
Ja, also ich muss sagen, es fällt mir schwer, eine Geschichte herauszupicken, weil es so viele gibt, die mich berühren oder die auch teilweise hart sind. Ich glaube, also an eine Geschichte, die ich mich erinnern kann, das ist ein Mädchen gewesen, die, ich glaube, 18 wurde, die dann eine Ausbildung bei der Polizei machen wurde und deswegen nach Berlin gekommen ist. Hatte auch nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Sie hatte erfahren, dass sie, glaube ich, adoptiert ist. Und ist da, glaube ich, einfach mit dem Gedanken nach Berlin gekommen, dass sie jetzt erstmal auch nichts mehr mit ihrer Familie zu tun haben will. Mhm. Und kam dann alleine nach Berlin. Das mit der Ausbildung, das war dann irgendwie, hat nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen. Und hat sich dann angefangen, einfach hier durchzuschlagen, hatte natürlich noch ein bisschen Geld, hat auch Leute kennengelernt. Irgendwann kam es aber dazu, dass das Geld ausging. Und sie hat es einfach nicht geschafft, sich rechtzeitig irgendwie Hilfe zu suchen oder einen Job zu finden. Hatte Geld dann auch verliehen an Freunde, die sie kennengelernt hat und hat dann irgendwann bemerkt, dass aber das Geld dann einfach plötzlich weg war und dass es auch nicht zurückkommt zum Beispiel. Und ist dann so auf diesem Weg auf der Straße gelandet. Also erstmal ein hartes Schicksal, weil man einfach denkt, wow, sie hatte keine Pläne irgendwie das zu tun, sie hatte keine bösen Absichten und trotzdem ist es passiert. Und wir haben sie aufgefunden, ich weiß gar nicht, ob es am Alexanderplatz war oder wo das war, aber konnten ihr unsere Hilfe anbieten. Und das war dann auch ein Prozess, wo wir sie recht schnell einfach vermitteln konnten, erstmal eine Unterbringung und dann eben auch einen Ausbildungsplatz zu finden. Genau, ich glaube, sie hat dann auch einen zweiten Anlauf versucht, bei der Polizei einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Ich weiß gar nicht genau, was da jetzt rausgekommen ist, muss ich sagen. Aber das ist eine von den vielen Geschichten, wo ich merke, dass es manchmal auch so einfach sein kann, Leuten zu helfen und manchmal auch es so schnell geht und die Leute so dankbar sind. Also ich weiß noch auch, dass es war nicht bei ihr, aber bei einem anderen Jugendlichen, der dann nach einigen Jahren eine Wohnung gefunden hat, der war so dankbar. Der hat dann seine Wohnung eingerichtet und hat erstmal das ganze Team zum Essen eingeladen und hat gesagt, hey, ja, ich bin euch so dankbar, ich will euch jetzt hier alle erstmal bekochen, weil er das natürlich jahrelang nicht machen konnte, jetzt kann er es machen. Das sind so Geschichten, die mich sehr berühren.
Ja, genau. Daran wollte ich nämlich auch fragen, weil ich hatte jetzt einige Organisationen, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, schon seit Jahren, so wie ihr das ja auch tut, seit 24 Jahren. Und häufig ist es so gewesen, dass dann irgendwann die Kinder und Jugendlichen, als sie erwachsen waren und gut Fuß gefasst haben und im Leben gut zurechtkamen, zurückkamen und sich nochmal bedankt haben. Also es ist dann ja relativ ähnlich wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Sehr schön, toll. Ja. Klasse, das bestätigt einen dann ja auch immer wieder in der Arbeit. Das finde ich richtig toll. Was können denn jetzt wir tun, die Zuhörer und Zuhörerinnen und ich, wenn wir uns für euch engagieren und einsetzen wollen? Wenn wir sagen, Straßenkinder e.V. finden wir super, wir würden euch gerne unterstützen. Wo finden wir euch im Internet und was können wir tun? Und vielleicht auch nochmal im Nachhinein dann noch so ein bisschen der Hinweis, was können wir tun, wenn wir vielleicht junge Menschen auf der Straße sehen, die dort leben? Wie können wir denen auch vielleicht den ersten Hinweis zur Hilfe geben?
Super wichtig ist, dass die Thematik, dass es obdachlose Kinder und Jugendliche in Berlin gibt oder in Deutschland, dass es immer weiter bekannt wird, weil das ja eben oftmals auch gar nicht so bewusst ist. Mir war das früher oft auch nicht bewusst, dass es es gibt, aber leider gibt es es. Und ich glaube, wenn man uns unterstützen will, dann ist es super wertvoll, wenn man davon erzählt, einfach von unserer Arbeit berichtet. Also wir sind auf Instagram, auf Facebook, da machen wir regelmäßig Posts, auch auf LinkedIn, wo wir einfach über die Situation der Jugendlichen berichten, aber auch darüber, was wir tun. Also man kann ganz einfach unsere Kanäle weiterempfehlen. Wir haben einen Newsletter, den man abonnieren kann, natürlich eine Website. Und einfach in seinem Bekanntenkreis, in seinem Freundeskreis über das Thema und auch über unsere Arbeit bekannt machen. Das hilft uns schon total, wenn einfach der Kreis der Wissenden größer wird und der Unterstützenden natürlich. Also wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn man dann in einem Unternehmen, in dem man arbeitet, davon erzählt und vielleicht da dann Unterstützungsformen gefunden werden können. Das ist natürlich eine finanzielle Form, die dann oftmals sehr, sehr hilfreich ist und dann natürlich aber auch andere Dinge. Es gibt immer wieder so Arbeitseinsätze, Helping Hand Days, auch von Unternehmen, die hierher kommen, uns helfen. Das ist auch immer sehr, sehr wertvoll, wenn da irgendeine Art von Kooperation und Zusammenarbeit wächst und entsteht. Also uns bekannt machen, von unserer Arbeit erzählen. Und natürlich nicht zuletzt aber die finanzielle Unterstützung, die wir brauchen. Also wer es kann, wer einen kleinen Beitrag leisten kann, einen regelmäßigen Beitrag, das ist immer so wertvoll. Also wirklich da auch jeder kleine Beitrag zählt, um einfach die Gesamtsumme möglich zu machen, sozusagen, die groß ist. Aber wenn jeder, der kann, da was beiträgt, dann ist das schon super wertvoll und super wichtig, dass es weiter bestehen kann, unsere Arbeit, genau. Und deine zweite Frage, wie man Kindern und Jugendlichen helfen kann, die man vielleicht trifft, irgendwo auf der Straße zum Beispiel. Also ich glaube, da geht es wirklich darum, erstmal aufmerksam zu sein, Leute wahrzunehmen und dann einfach, ich glaube, der erste Schritt ist immer einfach mal hingehen, einfach mal fragen, hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Kann ich dir was zu trinken kaufen? Kann ich dir was zu essen kaufen? Hast du das Bedürfnis zu reden oder willst du vielleicht irgendwie, brauchst du irgendeine Adresse, an die du dich hinwenden kannst? Das sind so, glaube ich, die ersten Fragen, die man stellen kann und die auch wichtig sind, weil man ja gar nicht weiß, was die Person braucht, in welcher Situation sie steht, ne? Ja. Wenn dann eben Leute signalisieren, dass sie Hilfe wollen, dann ist es natürlich super wertvoll, wenn man Kontakte hat, die man weitergeben kann. Also es gibt ja auch neben unserer Arbeit auch in anderen Städten ähnliche Vereine, die ähnliche Arbeit leisten. Also man kann sich da vielleicht auch einfach mal informieren in seiner Stadt, ob es da sowas gibt und dass man da dann einfach schnell eine Nummer raussucht, die man weitergeben kann oder vielleicht sogar gemeinsam anruft oder eine Adresse hat, wo man dann so eine Person hinschicken kann. Und gerade eben Berlin oder auch hier Großraum Berlin kann man natürlich immer unsere Kontakte weitergeben. Wir sind mehrmals die Woche im Alex, wir sind an der Warschaustraße, das ist ja recht zentral, dass man da einfach sagt, hey, wende dich dahin, da findest du Hilfe. Erstmal ganz niederschwellig, ganz ohne Bedingungen, die, also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wir haben da keine Bedingungen, die können erstmal zu uns kommen, egal was ihre Situation ist. Also das ist so, wie man, glaube ich, gut als Privatperson Leuten helfen kann, die man da trifft auf der Straße.
Mhm, sehr schön. Ja, häufig ist das ja so, dass es da auch Berührungsängste gibt. Das finde ich eigentlich immer sehr schade. Das ist ja also auch bei Erwachsenen, Obdachlosen, ne, sage ich jetzt mal so, oder Menschen, die auf der Straße leben. Eigentlich ist es wirklich schön, wenn man die Leute mal anspricht und fragt, ob man irgendwie helfen kann. Das ist ja häufig, was du sagst, ganz, ganz niederschwellig, dass man einfach einen Kaffee kauft oder was anderes zu trinken kauft und denen das dann gibt. Ja. In meinen Augen seid ihr ja Weltverbesserer. Sonst hätte ich euch auch gar nicht zu diesem Podcast eingeladen. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Titel ganz gut leben. Und ich stelle im Anschluss direkt mal die Frage an dich. Was muss denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird?
Also ich würde sagen, wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft wieder mehr einander zuwenden. Das ist so ganz pauschal gesagt, aber ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir verstehen, dass es uns allen besser geht, wenn es jedem in unserer Gesellschaft besser geht am Ende und dass wir einander helfen und unterstützen. Und ich glaube wirklich auch so, wie es jetzt gerade im Beispiel mit den Straßenkindern war, einfach, dass wir mehr auch auf die Leute um uns herum schauen, ob die Hilfe brauchen, ob man die unterstützen kann, irgendwie, dass man die sieht. Das sind ja oft echt kleine Dinge, mit denen es startet, aber ich glaube, bisschen ein Stück weit weg einfach von unserer individualistischen Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die mehr auch wieder das Gemeinwohl in den Fokus rückt. Ich glaube, das würde unsere Welt auf jeden Fall zu einem besseren Ort machen.
Schön.
Und Wohnraum schaffen, der verfügbar ist, gerade eben für Gruppen, die nicht die finanziellen Mittel haben, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, die geflüchtet sind. oder eben gerade auch für unsere Zielgruppe, für Obdachlose und Wohnungslose, verfügbaren sozialen Wohnraum. Das würde auf jeden Fall, glaube ich, auch viel verändern, gerade eben auch für unsere Zielgruppe. Und auch für unsere Zielgruppe würde verändern, wenn man einfach es schafft, dass der Wiedereinstieg so einfach wie möglich ist. Also dass einerseits natürlich das Bürokratische daneben steht, aber gleichzeitig auch, dass da Chancen sind zum Berufseinstieg wieder oder irgendwie kreative Wege, wie Leute wieder angedockt werden können, gerade im beruflichen Sinne, aber auch in den Freizeitprogrammen. Also einfach, wenn man die Chance hat, einfach solchen Leuten, die es eben nicht so einfach hatten in ihrem Leben, eine neue Chance zu geben. Ich glaube, das würde viel verändern. Ja.
Schön. Hast du gut gesagt, auf jeden Fall. Das kann ich nur unterstützen. Hervorragend. Mir kam gerade noch eine Idee. Also so traurig das ja auch ist, dass Kinder auf der Straße leben oder in diese Situationen geraten oder auch junge Erwachsene, so gut sind wir ja doch eigentlich in unserem Staat hier sozial aufgestellt, muss man sagen. Du hast es eben schon erwähnt, es gibt ja eigentlich eine Krankenversicherung für jeden. Und ebenso gibt es ja auch Kindergeld. Wie kann man denn eigentlich Kindern und Jugendlichen, die dann so alleine auf der Straße existieren, helfen, dass sie an dieses Geld herankommen? Oder wird das automatisch nur den Eltern oder Erziehungsberechtigten zugestellt? Gibt es da eigentlich auch Möglichkeiten, dass die Kinder das direkt beziehen können?
Puh, das ist jetzt eine Frage, die weiß ich nicht, ob ich diese gut beantworten kann. Also das steht ja dem Kind zu. Und also wenn das, sobald es, ich glaube, würde ich jetzt mal sagen, ich bin, wie gesagt, ich habe selber auch keinen Sozialarbeit studiert, ich bin da nicht Expertin, das sind meine Kollegen, die da täglich mitarbeiten. Ich glaube, wenn man angedockt ist irgendwo in eine Wohnform oder so, natürlich kriegt dann das Kind das Geld, das ihm zusteht. Aber wenn man eben nirgendwo angedockt ist, wenn man auch kein eigenes Konto hat, wenn man nicht mal einen Perso gerade hat, keine Anschrift, dann ist oft die Problematik da, dass es ja gar nicht dahin gelangt, wo es soll. Ne? Aber ich glaube, das ist viel das Problem, ja, was wir haben.
Schade. Ja. Gut, Isabel, aber kommen wir mal zu einem anderen Thema. In meinem Podcast geht es ja nicht nur um soziales Engagement, was ihr mit den Straßenkindern so wunderbar an den Tag legt, sondern auch um Nachhaltigkeit. Spielt das in deinem Leben und spielt das vielleicht auch bei euch als Verein, in eurem Vereinsleben eine Rolle?
Auf jeden Fall ist uns das Thema Nachhaltigkeit wichtig und wir versuchen natürlich in unserem Handeln, was wir hier tun, möglichst nachhaltig zu handeln, auf jeden Fall. Ich würde aber auch dazu sagen, dass natürlich ein Thema ist, das gerade unsere Zielgruppe gar nicht betrifft, weil die da einfach gar nicht dran sind irgendwie oder gar nicht das schaffen, aus ihrer Situation heraus auch noch nachhaltig zu handeln und nachhaltig zu denken. Ne? Also da sind die Themen, wo schlafe ich, wo komme ich unter, wie wird der morgige Tag aussehen, wie überlebe ich, natürlich einfach viel größer und die liegen da drüber. Und sobald irgendwie diese Grundbedürfnisse natürlich erstmal gestillt sind, dann glaube ich, es ist uns schon auch ein Anliegen, natürlich auch ein Bewusstsein für solche Themen zu schaffen und zu wecken. Gerade auch in unserem Kinder- und Jugendhaus Borle machen wir das viel, also gerade mit den Kids, die hier aus Marzahn kommen, da machen wir immer wieder Projektwochen, aber auch in unserem alltäglichen Handeln, dass wir da eben ein Verständnis für sowas, für solche Themen, für Nachhaltigkeit wecken, dass ja der Konsum einfach bewusster auch wird, das machen wir viel. Also wir haben auch einen Bolle-Garten, wo wir mit den Kindern Gemüse anbauen, wo ein Verständnis kommen soll von, woher kommt das Essen, was für einen Wert hat das auch, wenn so eine Frucht irgendwie so lange braucht, bis sie reif ist. Und da versuchen wir auf jeden Fall, diese Themen von vornherein in diese Heranwachsenden reinzugeben. Genau, ja.
Schön, klasse. Und bei dir persönlich, bist du ein Mensch, der sich für Umweltschutz interessiert?
Auf jeden Fall. Ich habe das tatsächlich auch im Fokus gehabt in meinem Studium. Also Umwelt und Nachhaltigkeit war der Fokus und es interessiert mich natürlich brennend, auch was wir persönlich machen können in unserem Leben, dass es nachhaltiger wird und dass wir unsere Umwelt einfach mehr und mehr schützen, aber auch natürlich als Gesellschaft, auch als Unternehmen. Also das interessiert mich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Thema in meinem Leben.
Sehr gut. Dann kannst du ja auch dafür sorgen, dass das immer ein Thema im Verein sein wird. Denn es geht ja auch viel um zum Beispiel solche Themen wie das nachhaltige Büro und so weiter. Da kann ich mir gut vorstellen, dass du auch da bei Straßenkinder e.V. ein Auge drauf hältst.
Ja.
Sehr gut. Gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Du kennst sie bestimmt, wenn du zumindest schon mal einen Podcast von mir gehört hast, wovon ich ausgehe. Meine allerletzte Frage geht nach einem Buchtipp. Liebe Isabel, hast du einen schönen Buchtipp für uns? Er kann natürlich gerne mit dem Thema Straßenkinder zu tun haben, muss es aber nicht. Ich lese einfach sehr gerne, deswegen frage ich auch immer meine Interviewgäste nach diesen Buchtipp.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich habe einen Buchtipp und zwar ganz einfach den Klassiker Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist natürlich inzwischen nicht mehr ganz die Situation, die Kinder heute leben, wenn sie auf der Straße leben. Das hat sich auch verändert. Ich glaube trotzdem ist es ein gutes Buch, um irgendwie mehr von der, ja, von der Brenzlichkeit der Situation vielleicht auch zu erfahren. Wie krass das auch ist, wie herausfordernd. Ist natürlich auch ein heftiges Buch, sage ich mal, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sowas mal gelesen zu haben und das kennenzulernen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Buch auch gelesen, da war ich auch noch wesentlich jünger. Ich könnte es vielleicht einfach jetzt mal wieder lesen. Aber ich fand damals auch, das war ganz schön harter Tobak. Aber was du sagst, so sieht's halt leider häufig aus. Ne? Vielleicht muss ich da dann noch eine Frage hinterher schießen, wo du das gerade erwähnst. Ist es tatsächlich so, dass Kriminalität noch eine Riesenrolle spielt, auch für Kinder, die auf der Straße leben?
Ganz unterschiedlich, natürlich, ganz unterschiedlich. Aber es ist auch klar, dass wenn man in einer Notsituation ist, dass man dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr nach legalen Mitteln greift und greifen kann, einfach aus einer Verzweiflung heraus. Also natürlich passiert es dann, dass vielleicht es zu Diebstählen kommt bei den Kindern oder dass sie sich auch gegenseitig beklauen, leider. Das ist einfach leider die Realität. Und man muss aber auch dazu sagen, es kommt dann ja eben auch vor, dass sie zum Beispiel schwarz fahren in der Bahn, kein Ticket haben und dafür belangt werden. Und das ist ja dann natürlich auch illegal, aber das ist einfach was, wo sie einfach keine Mittel haben, um legal zu handeln sozusagen. Natürlich können sie auch nur noch zu Fuß gehen, aber das ist ja oft auch in der großen Stadt keine Option. Genau, also ja, Kriminalität spielt eine Rolle. Ich glaube, ich würde es aber erstmal, also ich würde es eigentlich so sagen, dass es oftmals einfach aus der Not heraus eine Maßnahme ist, weil die Kids oftmals keine anderen Wege sehen oder vielleicht auch kennen, also manchmal vielleicht auch nicht kennengelernt haben. Viele sind vielleicht auch schon aus Familien heraus, die einfach auch schon die Eltern irgendwie Kriminalität in ihrem Handeln dabei hatten und wo die Kids es dann gar nicht einfach anders gelernt haben, vielleicht gar kein Verständnis auch haben für Recht vielleicht.
Umso wichtiger ist eure Arbeit als Straßenkinder e.V. und dass wir über euch und über die Straßenkinder sprechen und euch unterstützen. Insofern ganz, ganz vielen lieben Dank, Isabel, dass du uns heute hier deinen Verein oder euren Verein vorgestellt hast und dir die Zeit dazu genommen hast. Ich fand das Gespräch super spannend, super interessantes Thema. Ganz toll, dass ihr euch da jetzt schon so jahrelang für engagiert. Macht bitte weiter so und wachst und werdet größer und gründet Dependancen in München, Köln, Hamburg, keine Ahnung was. Ja, ich finde das wirklich toll. Vielen lieben Dank und ja, auf Wiederhören.
Ja, danke auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ja, bis bald.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.